Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Goldboden, dem Podcast vom Handwerk BW. Und wir haben ja immer wieder, sogar meistens, Handwerker hier sitzen. Aber mein heutiger Gast ist jemand, den viele von euch wahrscheinlich eher aus den Abendnachrichten kennen, aus dem Fernsehen. Also mehr als von Baustellen oder Werkstätten. Mal gucken, ob er da auch ab und zu mal war oder ist. Er analysiert nämlich Wahlen. Er analysiert und untersucht Parteien. Er berät Politikerinnen und Politiker und erforscht über die Macht und unser politisches System. Und er interessiert sich gleichzeitig sehr für das, was bei den Menschen da draußen passiert, bei den Wählerinnen und Wählern. Und dazu gehören ja dann auch Handwerkerinnen und Handwerker. Wir sagen ja immer, hier in Baden-Württemberg ist jeder zehnte Wahlberechtigte ein Handwerker. Mein Gast ist Politikwissenschaftler, gefragter Kommentator im ZDF beim Fernsehsender Phoenix. Und er hat einmal gesagt, er würde sich wünschen, dass sein Enkel Handwerker wird. Was es damit auf sich hat, darüber möchte ich mit ihm sprechen. Und natürlich auch darüber, was die Politik vielleicht vom Handwerk lernen kann. Warum Vertrauen in die Politik so brüchig geworden ist und wie man das wieder bessern kann. Und zur Wahrheit gehört auch, er war auch mal mein Professor. Darauf bin ich heute noch stolz. Herzlich willkommen bei Goldboden, Karl Rudolf Korte.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Fragen, die Sie aufgeworfen haben, können wir auch in den nächsten Tagen gemeinsam hier beantworten. Das sind ja doch so umfassende, komplexe Fragestellungen, die man doch in Ruhe beantworten möchte und dazu viel Zeit bräuchte, aber wir wollen das ja pointiert zusammen machen.
Ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das mit Ihnen funktioniert, denn ehrlicherweise gelingt es ja nicht jedem Professor, aus der Länge des Dozierens im Hörsaal dann kompakt in die 1,30 beim Fernsehen zu switchen. Wie ist Ihnen das eigentlich gelungen, von einem Professor, der lange redet und dem viele lange zuhören, dann so ein pointierter Kommentator in den elektronischen Medien zu werden?
Na, normalerweise reden Professoren 90 Minuten, ne, für eine Vorlesung.
Genau.
Und sind schwer zu stoppen und haben natürlich immer recht. Das ist schon eine Berufskrankheit, die natürlich viele im Lehrberuf auch haben. Insofern ist es nicht nur für Professoren so, aber einmal die Sprachwachheit, die, glaube ich, habe ich mir selbst erarbeitet. Auch ich habe auch Germanistik studiert, sodass ich da einen sensiblen Zugang habe und immer diese Wortweltenerbauer auch bewundert habe. Ich lese nach wie vor sehr viel Belletristik, viele Romane und glaube, dass das eine gute Ergänzung ist, nicht nur um Demokratie zu verstehen. Lesen trainiert Demokratie aus meiner Sicht, auch Belletristik, sondern auch eine Sensibilität für das zu erreichen, was man mit Sprache machen kann. Und die Entdeckung damals bezog sich auf die Expertise, wie das so oft ist. Die Expertise bezog sich damals konkret auf das System Kohl. Ich war einer der Ersten, der so das Politikmanagement Bundeskanzler Kohls erarbeitet hatte, noch als er im Amt war und dann in der Ausschied über die Aktenzugänge, die ich damals hatte. Und so kam zur ersten Einladung zum ZDF. Und dann habe ich mir eben, habe ich mich versucht, in die Logik reinzudenken, was da passiert, dass es eben keine Zeitung ist, kein Radio ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man die Rahmenbedingungen sich klar macht. Also sich verbündet beispielsweise mit der Maske, ne? Mit allen Technikern da sowieso, aber auch mit der Maske, weil wenn man eben glänzt und nicht inhaltlich, sondern die Wange glänzt oder bei mir die Glatze glänzt oder solche Dinge, dann ist man sofort abgelenkt. Das Bild muss einfach stimmig sein und jede Irritation führt dazu, dass der Zuschauer sofort die ersten Sätze nicht versteht. Insofern ist die Maske wirklich ganz existenziell, unabhängig davon, dann auch das Licht, natürlich und der Ton. Früher habe ich auch gedacht, warum muss man da irgendwie stehen und Proben machen oder sonst was? Das ist ganz, ganz wichtig. Merkel hatte bei einer ihrer ersten Auftritte auch darauf verzichtet, bei einer Talkshow mal da eine Sitzprobe zu machen. Und das ist dann auch misslungen, weil sie wirklich nicht gut ausgeleuchtet war, was man auf die Größen gut abstimmen kann. Und dadurch verliert man viel an Erklärmacht.
Sie sind ja angefragt worden, dann als Politikexperte, Politikerklärer, und Sie sind über die Jahre ja zu einem der bekanntesten Gesichter geworden, wenn es darum ging, Politik darzustellen und Wahlergebnisse zu kommentieren. Hatten Sie denn so grundsätzlich über all die Zeit eine besondere Motivation oder fühlten Sie in sich so einen Auftrag zu sagen, ich mache das jenseits der Wissenschaft, um, weiß ich nicht, irgendwas zu erreichen, um Menschen schlauer zu machen, wahlfähiger zu machen?
Ja, einmal mache ich es gerne und ich glaube, das merken auch Zuschauerinnen und Zuschauer. Es macht mir große Freude, das zu machen. Ich erkläre gern was, deswegen habe ich einen Lehrberuf erlernt und ich möchte gern das, was aus der Forschung man kennt, auch so als Übersetzungslotse transportieren, dass andere auch etwas damit anfangen können. Das ist schon einfach ein aufklärerisches Bewusstsein. Und umgekehrt sind das für mich auch Lernformate. Ich war immer dabei, nicht nur an Wahlabenden, sondern ich war immer dabei, wenn auch wirklich innenpolitisch was ganz Brisantes passiert, wenn ein Bundespräsident zurücktritt oder wenn eine Regierung plötzlich sich auflöst oder ein zentraler Minister aufgibt, was auch immer, dann sofort das irgendwie einzuordnen oder Agenda 2010 in der Bundesratsnachtsitzung dann durchkam. Morgens um 5 waren die fertig und die hatten kein Bildmaterial, weiß ich noch, im Morgenmagazin unvergessen. Und dann hat man auch viel Zeit, um was zu erklären, wenn gar kein Bildmaterial im Fernsehen vorliegt. Das so, das ist die Dimension. Und ich habe viel gelernt, mit anderen Politikern dann ins Gespräch zu kommen. Sie sind in der Maske mit denen zusammen für gemeinsame Auftritte. Sie haben situativ die Möglichkeiten bei den Morgenmagazinen, oft beim Mittag, auch wenn 3, 4 Politiker kommen und sie da meinetwegen 2 Stunden dabei sind und 2, 3 Auftritte haben, diese Tageslageanalyse aus unterschiedlicher Perspektive mitzubekommen. Das ist eindrucksvoll. Und die andere Dimension von den großen politischen Journalisten kann ich sehr viel lernen. Die haben auch sehr viele Hintergrundgespräche mit Spitzenpolitikern. Man nimmt eine Menge mit von guten Journalisten und insofern habe ich davon auch sehr profitiert.
Und Sie waren ja auch dann und wann dabei, wenn wirklich Geschichte geschrieben wurde. Ich erinnere mich an die Übertragung des großen Zapfenstreichs für Angela Merkel. Ja. Da war es, glaube ich, ziemlich kalt auf dem Ehrenhof dort und Angela Merkel hatte sich vom Bundeswehrorchester gewünscht, du hast den Farbfilm vergessen, einen alten DDR-Hit. Und auch so etwas dann direkt in die historische Dimension reinzurücken, das ist ja schon dann auch ein Lampenfieber-Moment, oder? Gelingt mir das jetzt als Experte, dort die richtigen Worte zu finden?
Ne, Lampenfieber, das trifft es bei mir nicht. Also ich bereite mich darauf vor. Und ich sehe das wie so eine Prüfungssituation, das schon, aber da, also Lampenfieber nicht, aber ich, das ist jetzt nicht, also mir ist schon bewusst, du hast vielleicht nur 2 Minuten und ich muss mich schon dafür konzentrieren, wie bei einer Prüfungskonstellation und so nehme ich das wahr, aber nicht im Sinne, da gucken jetzt 4 Millionen zu oder 2 oder 10, das nicht, das ist mir eigentlich dann nicht so wichtig, aber bei diesem Zapfenstreich, das war, sie hatte den Farbfilm vergessen, praktisch musikalisch, und ich hatte meine Kleidung, die falsche Kleidung dabei. Es war eiskalt, hätte ich nicht vergessen. Und ich dachte, die haben so ein Glasstudio aufgebaut, aber es war im Wendlerblock eben kein Glasstudio, sondern das war im Freien und war einfach so ein provisorisches Dach drüber gezogen, falls es Regen geben könnte. Und insofern war ich tief gefroren. Das hat die Sache nicht vereinfacht, das muss ich wirklich sagen.
Die Aussprache war trotzdem deutlich, wenn ich das richtig erinnere. Sie haben ja eben gesagt, Sie sind nicht nur Politikwissenschaftler, sondern auch Germanist. Und wie wichtig Ihnen selbst auch die Sprache ist. Und es gibt ja wirklich, also bücherfüllend fast legendäre Wortschöpfungen von Ihnen auch, wie Sie dann bestimmte Situationen, bestimmte Personen auf Punkte bringen. Also ich gebe nur mal 3 Beispiele. Sie haben dem vormaligen Bundeskanzler Scholz aggressives Schweigen attestiert. Ich meine, da muss man erst mal drauf kommen. Oder Sie haben die Konstellation aus CDU, SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht, wo alle sagten, wie nennt man denn sowas? Jetzt ist ja keine Ampel und sonst was, sondern die Brombeerkoalition. Das war das Wort, was von Ihnen stammt. Oder Merz, glaube ich, sei ein Sehnsuchtskonservativer. Wie kommen Sie auf sowas?
Das Kann man nicht planen. Wie gesagt, sensible Beobachtung, viel Lektüre eben um die Sachthemen herum, über die Belletristik, das macht einen da sensibel. Dann gibt es die Situation und in dieser Komposition passt das noch manchmal. Das ist situativ, manchmal ist es überlegt. Bei der Brombeer-Koalition war das überlegt, weil das war absehbar, dass irgendwie so eine kuriose Konstellation sich ergeben konnte. Und ich habe Jamaika auch schon mal damals kreiert. Und dann habe ich einfach in mein Team auch reingefragt, bei diesen Farben, misch die doch mal, was kann denn das irgendwie sein? Irgendwas Sinnvolles, ne? Und ich hatte die Idee, Gemüse oder Obst, ne? Und so, dann haben die mal überlegt und das machte dann einfach Sinn. Also das gibt beides. Es gibt das Situative und es gibt etwas, auf das man sich schon einstellen kann, weil das Brombeerhafte sagt natürlich sehr viel und die Metaphorik trägt ja auch. Also wie man die
Absolut.
pflückt, ob die stachelig sind. Man muss nur verhindern, dass die braun werden, ne? Und das ist immer das Wichtigste.
Nun sind wir jetzt hier in Baden-Württemberg ja auch in einer spannenden Phase. Alle 5 Jahre gibt es hier die Landtagswahlen und eine steht uns jetzt wieder bevor. Nach 15 Jahren Winfried Kretschmann steht eines fest, er wird nicht mehr Ministerpräsident, weil er auch nicht mehr will. Und das heißt, an der Spitze gibt es auf jeden Fall jemand Neues, vielleicht sogar mit einem Fähnchenwechsel auf dem Dach des Staatsministeriums. Jetzt grün, vielleicht dann schwarz, aber alles ist in Bewegung. Schauen Sie da auch interessiert hin oder ist das auf Landesebene ein bisschen langweiliger für Sie?
Nein, das ist super zentral für mich. 5 Landtagswahlen im kommenden Jahr mit dem Abgeordnetenhaus Berlin zusammen, was ja ein bisschen anders klingt, aber und die große Premiere, keine Doppelwahl, Stuttgart-Mainz. Erstmals kann ich auch nach Mainz. Wir waren immer in Stuttgart mit dem ZDF-Team, immer bei dem Land, was die meisten Bevölkerung hat. Im kommenden Jahr ist nur eine Abweichung. Berlin und Schwerin ist ja zusammen. Und da geht das ZDF nach Schwerin, habe ich gestern erfahren, nicht nach Berlin, obwohl Berlin mehr Einwohner hat, weil das auch natürlich politisch viel interessanter ist
Ja.
als das Abgeordnetenhauswahl, also im Vergleich zu Mecklenburg-Vorpommern. Aber bei einer ihrer letzten großen Veranstaltungen war ich ja auch dabei und da war ja die ganze Prominenz auch schon da. Ne, die waren ja
Ja.
nicht ohne Grund da. Die waren
Na, unsere
nicht.
Mitgliederversammlung im letzten Sommer und Sie waren der Festredner, genau, und alle
Ja, weil
saßen
sie
unten.
natürlich, sie haben ja ein, kann man sagen, avantgardistisches Spürgefühl für Relevanzen über ihre Akteure, die dort sitzen, weil sie in die Häuser reingehen. Ne? Gut, das ist jetzt erstmal eine Lobby- und Verbandsorganisation, aber da hängt ja das Seismografische des Alltags dran. Sie klingeln und sind mitten in den Familien und hören alles. Und wenn sie das entsprechend abgreifen, summieren, dann haben sie eine Lage, die man durch keine Umfrage erstellen kann. Also den Wutpegel, wie er sich täglich entwickelt oder wie er abflaut. Den Zorn oder die Freude oder die Ängste, die einfach da sind. Das kriegen ja ihre Handwerker alle mit. Und insofern war das für mich nicht überraschend, dass so viel Politikprominenz bei ihnen war. Die wollten ja sich auch präsentieren und die wollten auch reinhören in die Stimmungslage. Aber natürlich, das ist die erste Wahl des Jahres, ist immer eine besondere Bedeutung. Zum Glück im Westen, nicht im Osten. Und das ist die zentrale Wahl für die Grünen und für die FDP. Denn wenn die Grünen hier das nicht schaffen, verlieren sie eben ihren ersten Ministerpräsidenten und haben ohnehin große Probleme zu mobilisieren. Schaffen sie das in so einem mittlerweile ja Kernland, wenn sie das da auch nicht mehr schaffen? Dann werden die Suchbewegungen, welche Richtung sie sich weiterentwickeln, viel intensiver werden noch bei den Grünen. Und die FDP wird Existenzfragen stellen, wenn sie in diesem historisch wichtigen Land für die FDP da nicht wirklich reüssiert.
Was sagen denn Ihre vielleicht auch empirischen Erfahrungen? Kann man sich als Anführer einer solchen Wahlkolonne, als Partei, die irgendwie bummelig 8 bis 10% vorne liegt, sicher fühlen?
Nein, nicht sicher fühlen, auf keinen Fall. Also wir haben ja sehr, sehr volatile Wählermärkte, die gerade bei Stuttgart immer noch wieder daran erinnern, dass auch die erste grüne Ministerpräsidentenwahl ohne Fukushima gar nicht zustande gekommen wäre, muss man wirklich ehrlicherweise sagen. Dann hat er sich etabliert, aber das hat damals für Rheinland-Pfalz und für Stuttgart, die da gleich gewählt haben, natürlich die Wahrnehmung von Umwelt, von Klima und die Vorrangigkeit, das als Agenda zu interpretieren, nochmal ins Zentrum gerückt und hat den Kretschmann einfach da zum Ministerpräsidenten gemacht. Also ich will jetzt nicht externe Schocks herbeireden, aber das kann sehr viel verändern. Und wir wissen, es gibt keinen empirischen Zusammenhang, keine Korrelation zwischen den Umfragedaten und den Wahlergebnissen. Das gilt vielleicht ab 4 Wochen vorher, aber dazwischen nicht. Das ist nur Behauptung. Wir holen auf, wir holen nicht auf, wir sind gleich auf. Wahlkämpfe sind ja Umfragekämpfe. Insofern ist es strategisches Momentum. Aber darauf kann sich niemand verlassen, dass das so auch eine Auswirkung hat auf den Wahltag und auf die Motive des Wählens.
Sie sind ja nicht nur der Experte, der drauf guckt, sondern hier und da dann auch Berater. Jetzt will ich natürlich Ihre Mandantenliste nicht hier öffentlich machen, aber gibt es auch aus Baden-Württemberg Interesse daran, dass Sie Tipps geben für die Wahlkämpfer hier?
Ja, gibt großes Interesse, auch viele Gespräche schon länger, manchmal dann auch mit neuen Akzenten, weil die Akteure sich ändern, auf jeden Fall. So viel kann man sagen, aber professionelle Politikberatung, wenn es jetzt nicht reine Policyberatung ist und man als Unternehmen für Policies eben zuständig ist, also praktisch Rentenexperten oder was Expertisen, die auch immer öffentlich macht, dann lebt solche professionelle Politikberatung ja auch von der Intransparenz.
Ja, deswegen genau, dringe ich da jetzt nicht weiter vor, sondern wir sprechen uns nach dem 8. März
Ja, genau.
vielleicht mal, wenn dann das alles erklärt wird, was vielleicht auch dort dann wieder Historisches passiert, in welche Richtung auch immer. Politik und Sprache beschäftigt mich weiter und Sie haben ja viele Politiker aus nächster Nähe erlebt und ich habe gesehen, gelesen, dass Sie sagen, zum Beispiel ein Joachim Gauck hat Sie wegen der Sprache unglaublich fasziniert, aber auch Robert Habeck. Jetzt könnte man sagen, also erstmal würde mich interessieren, warum diese beiden und bei Habeck würde ich gleich mal anschließen, hat ihm ja auch nichts genutzt, ne?
Ja, kann man so oder so sehen. Also wenn man damit anfängt, die Generation Habeck ist da und die Generation Habeck wäre auch auf dem Wählermarkt abholbar. Das ist die Generation, die mit einem Kommunikationsstil umgehen kann, der dilemmabewusste Offenheit ins Zentrum rückt, die Dilemmata des Alltags benennt und dann praktisch dazu uns zwingt, entweder zu priorisieren, was einem jetzt wichtiger ist und darüber auch zu reden, oder es zu kontextualisieren, also richtig groß zu machen. Und die Generation ist auch da, weil sie die progressive Mitte bündnisfähig machen möchte. Die sind da und diese Wähler haben sich verteilt bei der letzten Bundestagswahl. Diese progressive Mitte hatte Merkel immer und die ist danach hat sich aufgelöst. Sie hat sich in verschiedene Lager aufgeteilt. So ist also nicht nur das Verständnis von Umwelt- und Klimapolitik, das können auch andere in der grünen Bewegung machen, sondern der kommunikative Stil und die Verbindung eben in die Komplexität des Tagesgeschehens. In einer Sprache, die nie floskelhaft war. Man konnte immer ihm zuhören bei jedem Interview, da hat er sich manchmal auch dann vergaloppiert. Man hat ihm seine Stimmung sehr leicht angemerkt, aber es war einfach zum Hinhören immer geeignet, weil dahinter eine Botschaft stand, die man in dieser Klarheit so nicht gehört hat. Aber klar, es war mit sehr viel Zumutung verbunden, das, was er machen wollte, im Sinne eines manchmal Transformationsfuror. Es war zu viel große Geste und zu wenig alltagspraktische Veränderungsdynamik beachten in konservativen Praktiken, die wir lieben. Und das hat uns überfordert in vielen Bereichen. Das war zu ambitionierte Politik. Und dann noch zu wenig in unserem Maßstab sozial ausgewogen, sodass das immer nachgeliefert wurde. Und das war ein bisschen das Verhängnis. Und bei Gauck, er ist natürlich Seelsorger vom Beruf und so hat er auch gesprochen, aber es wirkt viel authentischer als das Pastorale, was manch andere in
Ja,
diesem Amt
absolut.
vorbringen. Und es ist auch jeder Satz ist auch ein Hinhörer, weil das keine Gemeinplätze sind. Und das spricht so viel Authentisches von ihm, wenn er eben sehr klar sagt, was der Vorteil ist einer Demokratie, die auf Gemeinwohl auch setzt. Das kann sehr allgemein klingen, aber bei ihm hat das etwas sehr Überzeugendes. Und von ihm sind auch eben Sätze überliefert, nicht von jedem Bundespräsidenten. Und er war nur 5 Jahre im Amt und hat auch gesehen, dass man da am Ende nicht mehr erreichen kann, dann hört man besser auf. Obwohl er altersmäßig, wie man heute eben weiß, das auch noch länger durchgehalten hätte, weil er immer noch sehr fit ist. Aber unser Herz ist weit unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das war der Kernsatz in der Asylthematik, der
Ja.
Migrationsthematik der 15, 16, 17er Jahre.
Und ich habe ihn jetzt kürzlich nochmal wieder erlebt bei einer Preisverleihung hier in Stuttgart. Also Stichwort, wie fit ist dieser Mann noch? Der könnte heute noch Bundespräsident sein. Und da hat er ein wunderbares Bild auch benutzt, um dem Publikum zu verdeutlichen, was wir gerade riskieren, auch in unserem politischen System, also wie Demokratie unter Druck ist. Und er hat uns dann alle aufgefordert, in den Weihnachtskorb zu schauen und zu sehen, was da drin liegt, welche Geschenke. Und das verbunden mit seiner Vita. Sagt, Freiheit und Demokratie sind Geschenke in diesem Weihnachtskorb. Nehmen Sie das nicht zu leicht. Für mich sind es immer noch große Geschenke. Und dieses Bild, plötzlich uns alle in die Metapher zu holen, wir sitzen da und haben alle ein Körbchen auf dem Knie und da sind wertvolle Dinge drin, das hat, glaube ich, viel mehr die Herzen erreicht, wie wir einstehen müssen, auch für unseren Staat und unser Gemeinwesen, als so manche andere theoretische Rede.
Ja, sehr gutes Beispiel, genau das.
Vielleicht bei dem Punkt auch, machen Sie sich Sorgen um unsere Demokratie?
Ich sehe die Demokratie unter Druck, aber ich sehe die politische Mitte immer noch stark, aktiv, dynamisch. Ich sehe, dass einige sich in der Defensive fühlen, aber ich versuche mit meinen Vorträgen auch zu animieren, dass man das umkehren muss. Insofern bin ich immer sehr zuversichtlich. Es gibt Phasen, wenn man schon länger im Geschäft ist, wo die Demokratie mehr unter Druck ist, aber sie hat sich meistens immer wieder selbst befreit. Im Moment ist dieser autoritäre Sog weltweit da. Man kann da nicht als einzelnes Land irgendwie aussteigen. Ist auch nicht eine Person, eine Partei verantwortlich oder ein Bundeskanzler. Das ist einfach so. Trotzdem, historisch gesehen, es gibt nicht nur den einen Pendelschlag in die eine Richtung. Es gibt immer Gegenbewegungen. Und die Tendenz, dass etwas anderes kommt, die liegt schon in der Luft. Man muss sie nur wahrnehmen.
Sie haben ja eben auch vom Wutpegel, glaube ich, gesprochen in der Bevölkerung, auch in der Unternehmerschaft. Jetzt ist ja tatsächlich nach der letzten Bundestagswahl weg von der Ampel hin wieder zu Schwarz-Rot. Aussichten ganz vieler, gerade bei uns im Handwerk, im Mittelstand, nicht viel besser geworden. Und das lenkt den einen oder anderen doch hin zu so einem Gedanken, was müsste ich denen eigentlich mal für einen Denkzettel verpassen? Wie stehen Sie zu diesen Überlegungen, sich dann doch mit denen, wo die Denkzettel nachher landen, auseinanderzusetzen, Stichwort Brandmauer, oder es eher zu lassen und an Themen zu arbeiten, die Ihnen dann die Stimmen wieder wegnehmen? Ich erkenne irgendwie in beide Richtungen nicht so richtig einen Konsens in unserer Gesellschaft.
Ja, weil es ja auch nicht diese eine Strategie gibt, wie man die AfD dann irgendwie klein hält. In allen Ländern gibt es unterschiedliche Versuche. Man muss verschiedene Perspektiven sehen. Einmal vom Wählermarkt her wählen sehr unterschiedlich, aus unterschiedlichen Motiven Leute die AfD. Es gibt die ideologisch-völkischen Extremismus-Liebhaber, die so eine Partei gerne wählen. Aber es gibt auch genau die Wohlstandschauvinisten, die wohlhabend sind und einfach mal sagen, so im Moment sind sie unzufrieden mit dem, was hier läuft. Da wollen wir einfach mal den anderen eins auswischen. Es gibt die klassischen Protestwähler. Dann vor allen Dingen ziehen die AfD nach wie vor sehr viele Nichtwähler an. Auch das spielt eine Rolle. So, und für jeden dieser Gruppe müsste man eine andere Strategie haben, um sie zu überzeugen. Das Wichtigste ist aber nicht nur daran zu denken, wie man sie jetzt bekämpft, sondern eine eigene positive Strategie zu entwickeln, warum wir besser sind. Was daran eigentlich besser ist, dass man, wenn man politische Mitte wählt, auch gerade aus Ihrer Sicht eben im Blick auf den Binnenmarkt anders agieren kann, auf den Euro, auf alle Fragen, die mit Standortsicherheit zusammenhängen und Arbeitsplatzsicherheit, die nur gesichert sind, wenn man auch politische Mitteparteien wählt und nicht die anderen. Und ich glaube, das ist viel zentraler. Ansonsten kann man die AfD auch herbei fürchten geradezu. Ne? Man so ja ängstlich sind wir ohnehin und wenn wir nur über sie reden und die Ränder betrachten, verlieren wir das, was in diesem Weihnachtskorb liegt, aus dem Blick. Das ist genau der Punkt. Also was ist uns wichtig an unserem guten Leben, auch am guten Wirtschaften und wie können wir das erhalten? Das können wir nur erhalten mit Parteien der politischen Mitte, die wir natürlich antreiben, die besser werden müssen, bei denen die Besten auch mitmachen sollten, aber in der Mitte Kompromisse zu finden, ist auch nicht immer einfach, ne? In einer komplexen Gesellschaft. Einfache Antworten haben die anderen und die anderen sind eben komplizierte Antworten. Das dauert und deswegen hängt es auch viel, also führt oft dann einfach zu Unzufriedenheit.
Für die Lösung von Komplexitätsproblemen gibt es ja dann auch ein Handwerk wie das Ihre, die Politikerklärerei. Und da sind Sie ja auch für jedes Publikum zu haben. Und jetzt als emeritierter Professor, der ein bisschen mehr Zeit hat, sich noch mehr auszusuchen, was ihm richtig Spaß macht, habe ich gesehen, dass Sie jetzt mit Ihren Themen auch zur See fahren. Also als
Ja.
Redner auf einem Kreuzfahrtschiff, wie großartig ist das denn?
Ja, es war eine neue Lebenserfahrung, weil ich das noch nie gemacht habe und auf einem kleinen exklusiven Kreuzfahrtschiff sowas, da war ich eingeladen, das zu machen. Und es war ein sehr bürgerliches Publikum, sicherlich ein wohlhabenderes bürgerliches Publikum, aber die sehr aufmerksam, auch demokratiebegeistert sind, ein aufbruchsbereites Publikum. Was mit dem man sehr gut auch diese Themen erörtern konnte und man auch ein bürgerliches Bewusstsein sich dort entwickelt hat, dass man auch die Redner, wenn sie fertig sind, auch dann weiter wieder auf dem Schiff alleine lässt. Das gehört bitte auch mit dazu. Aber praktisch Zeitwohlstand am eigenen Körper zu erfahren, ist eine wunderbare Lebenserfahrung, die man auf solchen Schiffen erleben kann und praktisch diese Unendlichkeit des Wassers persönlich zu erfahren, tagelang kein Land zu sehen, das zu genießen, das wusste ich nicht vorher, dass man das so genießen kann.
Also, ich überlege mein ganzes Leben lang schon, ob das was für mich wäre. Wüsste ich, dass man das mit Ihnen zusammen machen kann, wäre ich wahrscheinlich auch Teil der Mannschaft. Aber gut, dass Sie sich jetzt nicht die ganze Zeit am Sonnendeck irgendwie vor den Fans und Autogrammwünschen flüchten mussten.
Nein. Genau das war nicht der Fall und da war ich skeptisch, ob das funktioniert, aber das hat sehr gut funktioniert.
Sehr schön. Nicht die ganzen Weltmeere, aber ein paar Städte in Deutschland haben Sie ja auch schon kennengelernt. Sie sind in Ihrem Berufsleben schon rumgekommen. Sie sind ja gebürtiger Nordrhein-Westfale, wie ich, kommen aus Hagen, also gebürtig. Sie sind dann ja als Student in Mainz gewesen, aber ich habe gelesen, das wusste ich tatsächlich bis jetzt noch gar nicht. Sie waren auch mal eine Zeit lang in Tübingen.
Ja, wir haben
Welche
in
Erinnerungen
Pfullingen,
haben Sie an Baden-Württemberg?
ja, wir haben in Pfullingen gewohnt. Meine
Ach
Frau hatte
was.
in Reutlingen eine Firma und wir haben 5 oder 6 Jahre in Pfullingen gewohnt. Und dann war ich im Kontext der Promotion, da gab es so Promotionsstudienmöglichkeiten, habe ich das in Tübingen auch mitgenutzt, weil das praktisch vor der Haustür war. Und das ist der Kontext, den wir hatten. Und einer unserer Kinder, unsere Tochter, ist auch in Reutlingen geboren. Also habe ich auch ein schwäbisches Kind.
Ja, aber passt, ne?
Ja, genau. Am Fuße der Schwäbischen Alb liegt ja Pfullingen. Ich hatte große Probleme, die Menschen da alle zu verstehen, vor allen Dingen die Handwerker, die von der Schwäbischen Alb runterkamen und uns geholfen haben.
Von der Alpa.
Diese Begrifflichkeit zum Beispiel habe ich bis heute behalten. Der Klempner heißt ja bei Ihnen Flaschner, ne? Das wusste ich vorher zum Beispiel nicht. Und so gab es
Auch nicht
andere
überall in
Dinge. Es gibt
Baden-Württemberg, aber.
kuriose Szenen. Bei dem ich völlig überfragt war, wie ich dem Handwerker jetzt helfen konnte, weil ich ihn gar nicht verstanden habe, ne? Also das
So
ist in
ging es mir
Erinnerung
anfangs
geblieben.
auch. Als ich mal hörte, dass etwas heben muss, habe ich gesagt, nee, halten reicht.
Ja. Ja. Solche Erfahrungen habe ich da gesammelt.
Wir müssen, wenn wir schon bei der Biografie sind, unbedingt nochmal auf meine Erwähnung aus der Anmoderation zurückkommen, dass Sie gesagt haben, der Enkel solle doch Handwerker werden. Wie kommt's?
Ja, wir haben mittlerweile 5 Enkel von 0 bis 13. Also der Jüngste ist der Carlo, ist jetzt im August, Anfang September geboren. Ich will keinen irgendwie beeinflussen, als Opa etwas vorzugeben, was sie machen sollen, aber ich will natürlich die Optionsräume und die Möglichkeitsräume eröffnen und dafür einfach werben. Nicht, dass Mangel, nicht nur, weil Handwerker immer Mangelwesen sind, die natürlich man sie umsorgt, dass sie kommen und man dann alles liegen lässt, wenn sie da sind und so weiter. Das ist ja, glaube ich, der Klassiker, sondern weil ich auch mir wirklich wünsche, dass nicht jeder nur den Weg sieht, über ein Studium im Kontext von Akademikerfamilien etwas weiterzuentwickeln, weil die Verbindung aus dem Handwerk in Kombination mit dem Management, dass man das kaufmännisch auch gut übersetzt, das, was man an Leistung anbietet, finde ich absolut reizvoll. Und da hoffe ich, dass da irgendeiner dieser fünf auch zugreift.
Dann drücken wir denen und Ihnen und vor allen Dingen uns die Daumen, wenn es dann an Berufsorientierungsstufen geht vom Alter her. Also dann können Sie ja vielleicht auch mal sagen, Sie mögen sich mal dahin orientieren, wo Opa auch mal gewohnt hat. Also ich verspreche hiermit allen fünf, wenn Sie wollen, Praktika in Baden-Württemberg im
Das ist schon mal
Handwerk. Ja,
gut.
das, da
Das ist
können
gut.
Sie
Das halten wir schon mal
jederzeit
fest,
anrufen.
genau.
Das halten wir fest, genau. Und ich muss tatsächlich auch sagen, dass mein Umgang jetzt mit den Handwerksunternehmerinnen und Unternehmern ja auch zeigt, die sind sehr, sehr zufrieden mit dem, was sie machen. Also die Sinnstiftung im Leben, die Konkretheit dessen, was sie tun, was sie erreichen, was sie auch für andere tun, die ist schon sehr, sehr groß. Und ich habe auch wenige gesehen, die nicht ein abbezahltes Haus haben, die sich über die Mobilität vor dem Haus beschweren. Insofern ist es das, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt dieses ökonomische Argument. Also wenn Sie dabei helfen, lieber Herr Korte, die Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung in der Debatte auch weiter hochzuhalten, dann sind wir Ihnen da sehr dankbar für.
Mache ich auf jeden Fall. Das ist für mich wirklich zentral.
Ich könnte noch Ewigkeiten mit Ihnen sprechen und vielleicht kann ich Ihnen ja das Versprechen abbringen, dass wir tatsächlich nach diesen ganzen Wahlen im nächsten Jahr nochmal uns verabreden und gucken, wie hat sich Deutschland über dieses Wahljahr 26 verändert. Ich hoffe nicht zum Schlechteren, aber wir kommen
Können wir
mal
gerne
zum.
machen, ja. Können wir gerne machen.
Super, dann hiermit auch notiert. Da haben wir uns
Ja.
gegenseitig Versprechen gegeben. Das ist auch ein guter Deal. Der Deal als politische Kategorie heutzutage. Wir haben zum Schluss unseres Formats hier bei Goldboden immer ein kleines Spielchen, das heißt entweder oder. Und das erklärt sich darüber natürlich von selbst. Ich gebe Ihnen Begrifflichkeiten oder zwei Ideen und Sie sollten möglichst kurz antworten, was Sie davon näherliegend finden für sich. Vielleicht frage ich hier und da nochmal nach, aber ansonsten geht das eher Telegram-stilartig. Einverstanden?
Ja.
Dann. Wo denken Sie denn besser, beim Spaziergang oder auf dem Sofa?
Spaziergang,
Gleich
täglich mit den
mehrere.
Hunden. Und ich
Sehr
jogge auch
gut.
gerne, also da in der Bewegung kann ich am besten denken.
Schön. Wenn Sie entscheiden müssen zwischen Optimist und Realist, wo sind Sie?
Absoluter Optimist. Weil ich meine, die Pessimisten haben oft recht. Das muss man zugeben. Weil wenn man etwas vorhersagt und es tritt nicht ein, dann sagt man ja, weil ich euch gewarnt habe, ist nicht eingetreten. Oder es ist eingetreten, dann ist man eben bestätigt. Aber Optimisten haben einfach Lebenslust und das ist mir wichtiger.
Sehr schön. Beim Lesen greifen Sie ja eher zum Sachbuch oder zum Roman?
Da gibt es kein Entweder-oder. Beides.
Und
Beides parallel.
Sie haben ja auch gesagt, dass die Belletristik durchaus etwas ist, was bei Demokratieverstehen oder bei der Demokratiebildung helfen kann. Haben Sie da einen Roman auf Lager? Also
Ja,
wo?
nicht von dem Thema her, sondern praktisch sich in eine Welt hinein zu versetzen, die anders ist. Das ist schon
Okay.
mal die zentrale Voraussetzung, um die Unterschiedlichkeit schätzen zu lernen, in eine andere Perspektive sich reinzudenken. Das ist praktisch Vielfaltsmanagement gelebt. Und insofern ist das eine ganz wichtige Ressource, um überhaupt Demokratie leben zu können. Das ist mein zentraler Ansatz, wenn man sagt, Demokratie. Lesen trainiert die Demokratie.
Verstanden. Ihr Lieblingsroman?
Das kann man nicht sagen. Also ich habe wichtige Autoren wie Ranzmeier zum Beispiel, ein wichtiger Autor aus Österreich, den ich verschlinge, wenn er mal wieder was Neues produziert. Das ist ein Autor, den ich sehr schätze.
Okay, liegt jetzt nicht so auf der Hand und ist deswegen, glaube ich, ein guter Tipp dann, ne, von Ihnen
Ja.
das. Ich habe noch eine Entweder-Oder. Entscheidungen lieber kurz und mutig oder lang und gründlich?
Also Grundlagenforschung braucht man, lang und gründlich. Auch manchmal Bücher, die über viele hundert Seiten gehen. Aber die kurze, prägnante Expertise ist natürlich auch wichtig. Das ist, finde ich, das eine sollte nicht das andere ausschließen.
Und ohne Kürze und Würze wären Sie im Fernsehen, glaube ich, auch nicht so berühmt und beliebt geworden. Ich muss noch eine Entweder-Oder aus persönlichem Wunsch anfügen. Fernsehen oder Podcast?
Heute Podcast.
Diplomat ist er auch noch. Wunderbar. Professor Dr. Karl Rudolf Korte, der Politikexperte aus dem deutschen Fernsehen, der Wahlergebniserklärer und ja, ein prägender Mensch, auch für mich in früheren Zeiten, als ich zu Abschlüssen gestrebt bin. Und dafür auch nochmal herzlichen Dank, aber vor allen Dingen für heute, für diesen Austausch. Wir sind verabredet. Ende 26 gibt es die nächste Episode. Und ansonsten gibt es natürlich auch ganz viel Korte in den Podcast-Portalen, wo er mit einem Kollegen aus Rheinland-Pfalz aus dem Journalismus dort regelmäßig zugange ist. Auch diese Serie werden wir natürlich in den Shownotes verlinken und ein paar weitere wertvolle Links, wo man dann Herrn Korte etwas mehr auf die Pelle rücken kann, wenn man schon nicht mit ihm auf dem Kreuzfahrtschiff reist. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße nach Worms.
Ja, danke, Herr. Schöne Grüße nach Stuttgart.
Und ich bedanke mich natürlich beim Team, bei Sabrina Kreuzer, die diese Sendung hier begleitet hat, und Giovanni Di Gregorio, der die Sendung vorbereitet hat. Alle weiteren Infos, die man rund um Goldboden wissen muss, nämlich zum Beispiel, wann unsere nächsten Folgen sind, wo es unsere bisherigen Folgen gab, die alle noch hörbar sind, wie man uns auf den sozialen Medien folgt, findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns über neue Follower, wir freuen uns über Zuhörerinnen und Zuhörer beim nächsten Mal. Und bis dahin sage ich einfach Tschüss, danke fürs Zuhören. Ich bin Peter Haas, das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.